Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
Hallo und willkommen hier in der zweiten Stunde vom Lokalmagazin. Wir laufen auf dem Radio Wüstewelle auf 96,6 MHz und wir begrüßen euch jetzt zu dem Interview mit Linus von der GHG zu der Veranstaltungsreihe Concrete Utopia. Linus, magst du dich vielleicht kurz einmal ein bisschen vorstellen?
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Also ich bin Linus, ich bin in der Hochschulpolitik aktiv, also in der Grünen Hochschulgruppe, wie du es gerade auch gesagt hast. Wir setzen uns in der Grünen Hochschulgruppe mit Umweltthemen auseinander, zu Nachhaltigkeit, zu Ökologie. Und ein Anliegen von uns ist auch, dass die Hochschule, die Universität, also nicht nur, dass wir gesellschaftlich grüner und ökologischer werden, sondern auch die Universität ökologischer und nachhaltiger wird.
Und was hat es genau mit Concrete Utopia auf sich?
Also der Veranstaltungstitel sind ja zwei Teile. Also einmal Concrete Utopia, Fragezeichen, konkrete Begrünung. Ist ein bisschen ein Wortspiel, weil Concrete ist ja Englisch für Beton. Und wenn man sich so manche Uni-Gebäuden ansieht, die wir alle haben, also gerade denke ich, also ich komme aus Naturwissenschaften, ich studiere Kognitionswissenschaft und Informatik und wenn man da unterwegs ist, sieht man vor allem oft die Morgenstelle. Und die Morgenstelle oben, für die, die es nicht wissen, ist der Campus der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Und da ist es richtig grau. Also alle Gebäude sind so richtig betoniert und auch die ganze Fläche ist voll betoniert. Und da ist einfach der Ansatz so ein bisschen gewesen, oder das war so ein bisschen die Motivation zu sagen, ja, okay, da ändert sich irgendwie seit 40 Jahren nichts. Und da würden wir gerne mal ein paar Fachleute einfach auch herholen, die einfach Ahnung haben, die auch selbst wissen, wie man konkret begrünen kann, wie man es denn jetzt gerade vielleicht auch in der Praxis ausprobiert, was man besser machen kann, was man schöner machen kann, um über Herausforderungen und auch praktische Umsetzungen zu reden.
Und wie seid ihr auf die Idee für die Veranstaltungsreihe gekommen? Also was war so der direkte Ansporn und was wollt ihr vielleicht auch damit erreichen?
Also die Motivation war wirklich bei mir, ich bin 2 Jahre über die Morgenstelle gelaufen und immer, also ne, im Sommer ist es okay, weil dann scheint immerhin die Sonne, aber wenn man im Winter halt dann noch da ist, dann irgendwie trist draußen alles ist und dann guckt man auf das ganze Grau und irgendwie ist die Luft auch nicht so gut und man hat dann irgendwie Prüfungsstress und alles drum und dran ist irgendwie nicht so cool, aber auch im Sommer irgendwie, wenn man da ist und sich hinsetzt aufs Gras, das ist meistens so Rollrasen, das heißt, es ist eigentlich auch, also man verbrennt sich da halt auch irgendwie den Hintern, wenn man sich draufsetzt. Das war so ein bisschen die Motivation für mich und für uns, das ins Leben zu rufen. Aber der Anspruch ist nicht nur, sich auf die Uni-Gebäude zu begrenzen oder sich jetzt nur auf die Morgenstelle zu begrenzen, auch wenn es sich jetzt erstmal so angehört hat, sondern die Idee ist wirklich, jetzt vielleicht erstmal konkreter drauf zu schauen. Gerade mit dem ersten Vortrag, den wir zur Gebäudebegrünung machen, geht es da in eher die Richtung. Und dann nach und nach eigentlich gesellschaftlich weiterzuschauen, erst auf die Stadt bezogen auch zu gucken, wie sie läuft eine städtische Begrünung ab. Aber auch dann ganz am Ende haben wir noch eine Podiumsdiskussion, da wollen wir noch auf die generell gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Transformationsbedarfe eingehen.
Und seit wann gibt es die Grüne Hochschulgruppe und weißt du, wie die gegründet wurde?
Also das ist eine gute Frage, ich habe da mal nachrecherchiert, aber ich glaube, die gibt es seit den 80ern schon irgendwie und es hat sich, also Grüne Hochschulgruppe könnte man jetzt auch mal direkt denken, okay, das hat jetzt was direkt mit den Grünen zu tun oder wir sind jetzt direkt mit den Grünen hier im Stadt oder so verbandelt. Das sind wir nicht. Das ändert sich auch immer je nachdem, welche Leute jetzt gerade irgendwie aktiv sind oder nicht. Aber wir haben für uns jetzt zumindest in unserer Besetzung den Anspruch, dass wir ökologisch sind, antifaschistisch, nachhaltig und feministisch sind und versuchen, diese Themen unabhängig von irgendwelcher Parteizugehörigkeit in der Hochschule voranzubringen und erstmal in die Richtung zu schauen und dann nicht irgendwie von irgendwelchen Parteien abhängig sein zu müssen.
Wann bist du dazugekommen und was sind deine Aufgaben?
Also ich bin 2022, glaube ich, dazu gekommen oder 2023, stimmt, Anfang 2023 war es, glaube ich. Also ich bin, ja, was sind meine Aufgaben? Also wir sind ja eine grüne Hochschulgruppe, vor allem stark im Studierendenrat und in der Universität vertreten. Das heißt, wir schauen ein bisschen, dass wir gemeinsam mit der Fachschaftsvollversammlung, das ist eine andere Hochschulgruppe, dass wir gemeinsam mit den Fachschaften, die halt diese lokalen Studievertretungen sind in den einzelnen Fächern, gemeinsam gegenüber der Universität die Interessen der Studierenden vertreten. Und dass unser Anspruch, also meine Aufgabe zumindest, ich bin auch im Sitz auf dem Senat drin, diese Interessen gegenüber der Universität zu vertreten und dann auch klar zu sagen, wenn uns was als Studierende nicht passt oder wenn was nicht gut für die Studierenden wäre, da nochmal dementsprechend Einspruch zu erheben und dagegen zu sein und andere Möglichkeiten zu suchen, aber auch, wenn sich was ändern muss, dann dementsprechend zu schauen, wie man es vielleicht schafft, dass sich was ändern kann. Also so, dass es natürlich auch für alle möglichst gut funktioniert, weil klar, die Uni hat dann auf der anderen Seite auch irgendwelche Interessen, die, wo jetzt klar ist, dass sie das nicht auf einmal so umsetzen werden, wie wir das vielleicht gerne wollen.
Was für Möglichkeiten habt ihr als Hochschulgruppe quasi Studieinteressen an der Uni durchzubringen?
Also einerseits haben wir den Stura, also das ist der große Vorteil am Studierendenrat, ist halt, dass es wirklich unser Organ ist für unser quasi Parlament ist, wo wir am Ende sagen, das sagen wir im Namen der 28.000 Studierenden. Und darüber können wir öffentliche Stellungnahmen abgeben, können auch öffentlichen Druck erzeugen. Und wir haben auch einen Haushalt, das ist das andere. Also wir haben Geld vom Studierendenrat, das sind die 12 Euro vom Semesterbeitrag. Jedes Semester gehen da rein. Und wir verwenden dieses Geld zum Beispiel fürs Notlagenstipendium, für Projektförderung, aber auch damit wir unsere Interessensvertretung überhaupt finanzieren können, also dass wir überhaupt eine Struktur dafür haben, wie zum Beispiel das Studierendenratsbüro. Das sind so Beispiele im Studierendenrat, was man machen kann. Und als Hochschulgruppe sonst kann man natürlich auch Veranstaltungen organisieren, wobei ich ja ehrlich sein muss, ich habe jetzt da relativ viel Zeit reingesteckt und das ist an der Universität wesentlich schwieriger als Hochschulgruppe, jetzt irgendwas auch an den Mann zu bringen, als jetzt, wenn man im Studierendenrat quasi ist, aktiv über den Arbeitskreis, also wir haben da Arbeitskreise zu einzelnen Themen, die da agieren, das zu machen. Aber sonst kann man natürlich auch Kooperationen eingehen, das haben wir auch gemacht mit anderen Universitätseinrichtungen. Wir sind zum Beispiel eine Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Nachhaltige Entwicklung gemacht, die sind da auch im Rahmen der Universitätsstrategie zur Nachhaltigkeit sehr aktiv und haben auch in dem Zug mit, also vom Universitätsbund auch noch eine Förderung bekommen. Das ist so ein quasi Freunde der Universitätsverein.
Nach welchen Kriterien entscheidet ihr, welches Projekt ihr jetzt umsetzen wollt?
In der Hochschulgruppe oder im Studierendenrat?
In der grünen Hochschulgruppe jetzt.
Also eigentlich ist bei uns eigentlich relativ frei. Also jeder oder jede, die eine Idee haben, die irgendwie reinpasst bei uns in unsere Sichtweisen, können wir eigentlich umsetzen. Ist immer so die Frage, ne? Es ist ja alles ehrenamtlich gemacht. Das heißt, die Personen, die auch wirklich Interesse haben, was zu machen und dann auch konkret umzusetzen, die können es dann auch umsetzen. Wenn man aber jetzt irgendwie jetzt so sagt, ja, macht mal das oder macht mal das, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, weil wir brauchen natürlich auch Leute, die Interesse haben, das dann auch mit umzusetzen. Das heißt, es ist nicht, dass nicht, also alles, was wo jetzt jemand jetzt nicht irgendwie alleine stemmt, nicht möglich ist. Aber meistens ist es halt schon so, hinter einem Projekt sind meistens Leute, die Interesse haben. Und wenn die Leute Interesse haben, dann finden wir auch immer eine Möglichkeit, da was zu machen.
Heißt das, jeder, der Interesse hat, kann einfach bei euch mitmachen? Oder wie wird man Teil des GHG?
Also eigentlich kann jeder mitmachen. Wir haben offene Treffen. Da werden wir auch wieder informieren auf unserem Instagram-Kanal oder über unsere Website. Die sind jetzt noch nicht fest, weil wir haben jetzt also bei uns ist immer so, zuerst werden die Arbeitskreistermine vergeben für die einzelnen Studierendenratsarbeitskreise. Und dann danach machen wir immer unseren Termin fest für unsere grüne Hochschulgruppentreffen. Aber die sind alle immer offen für alle Studierenden. Jeder kann da mitmachen. Und auch Nicht-Studierende sind auch eingeladen. Also solange Leute Interesse haben, an der Hochschulgruppe oder an der Hochschule irgendwie was mitzuarbeiten, können sie gerne dazu stoßen.
Eine Frage hätte ich noch. Und zwar gibt es einen Missstand an der Uni, der euch jetzt gerade am meisten stört, jetzt abgesehen von den vielen Betonbauten?
Ja, also es gibt schon ein paar Dinge, die einfach, glaube ich, richtig dringend sind und überfällig sind. Also eine Sache, die mich persönlich super stört, ist, dass wir immer noch keine unabhängige Beschwerdestelle an der Uni haben zu Themen von sexuellen Übergriffen, andere Übergriffe, irgendwie auch Belästigung jeder Art. Also ne, nicht nur irgendwie sexuelle Belästigung, sondern auch so Herabstufungen. Also wir kriegen das ganz oft mit, dass Studis, also kriegen es öfters mit, dass Studis irgendwie lächerlich gemacht werden. Ich kriege es natürlich vor allem von den Leuten mit, die in der Vertretung aktiv sind, in der Studievertretung in einzelnen Fachschaften. Da gibt es halt einfach immer wieder Fälle, und das sind irgendwie auch immer die gleichen Personalien, die man dann halt so mitbekommt, wo Fachschaften oder Studierende nicht ernst genommen werden, ihre Anliegen lächerlich gezogen werden. Und manchmal gab es jetzt auch schon Fälle, die ich konkret mitbekommen habe, wo Studierende unter Druck gesetzt würden, also bedroht ist, glaube ich, noch, wäre jetzt zu viel gesagt, aber unter Druck gesetzt würden, gewisse Dinge zu machen, mit dem so impliziten Machtverhältnis, das im Hintergrund steht, ja, das ist halt der Prof, der dich halt auch irgendwie bewertet, und das ist halt nicht das, wie es sein sollte. Da ist die Universität eigentlich in der Ausarbeitung einer Antidiskriminierungsstrategie seit 2017, aber die ist halt immer noch nicht durch, und die sollte jetzt einfach mal dringend verabschiedet werden, damit man da endlich was auf die Beine kriegt.
Was hat man da für Möglichkeiten, was habt ihr da für Möglichkeiten, Druck zu machen auf die Uni?
Also die wichtigste Möglichkeit, glaube ich, ist der Senat. Also deswegen, das sind, glaube ich, die wichtigsten Wahlen, die man als Studi irgendwie sich beteiligen kann, weil im Senat hat man wirklich eine Stimme und die anderen müssen einem zuhören. Also das ist wirklich so, die Senatssitzungen, einmal im Monat finden die statt oder 10-mal im Jahr. Und wenn man da was auf die Tagesordnung packt oder da halt dann Rederecht hat, man darf man auch nicht unterbrochen werden. Also man hat das Rederecht und kann dann dementsprechend auch auf solche Missstände dann nochmal ansprechen und auch stark nochmal in die Breite bringen. So eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit, die man im Senat auch hat, ist natürlich, man kann konkrete Anträge einbringen. Da können wir dann irgendwie sagen, ne, wir wollen, dass die Uni sich so oder so positioniert. Das ist aber meistens ein bisschen schwieriger, weil wir haben nur 4 Sitze im Senat als Studis. Und der ganze Senat sind halt insgesamt 35 Sitze, das ist schon ziemlich viel. Das wäre so die eine Möglichkeit mit dem Senat. Die andere Möglichkeit, was war nochmal die Ausgangsfrage, die war?
Welche Möglichkeit man hat, Druck zu machen auf die Uni.
Genau, Druck zu machen. Andere Möglichkeit, das hatte ich vor kurz erwähnt, öffentlicher Druck. Also Stellungnahmen verschicken an Pressesprecherinnen, so, ich sag immer so, subsidiäre Ebene eskalieren. Heißt zuerst möglichst lokal, wo es passiert, wenn da sich niemand drum kümmert, dann eine Ebene höher, bis man halt am Ende alle Ebenen raus hat, damit man einfach auch niemand dann am Ende sagen kann, ja, wir wussten ja nichts davon, weil die haben sich ja bei uns ja nicht gemeldet.
Was zählt ihr denn in der Grünen Hochschulgruppe als einen eurer letzten größten Erfolge so in letzter Zeit?
Lass mich überlegen. Ich glaube, große Erfolge, die wir hatten, sind die Menstruationsartikelspender, die jetzt an den Universitätstoiletten sind. Das ist super wichtig. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor allem noch mehr in der Fachschaft aktiv war, gab es bei uns tatsächlich den Fall, dass eine, die super engagiert war in der Fachschaft, hat halt ihre Tage bekommen, während sie irgendwie in der Uni war und musste halt nach Hause gehen und so. Und das ist halt alles irgendwie nicht so angepasst auf die Bedürfnisse von Frauen und LGBTQ-Menschen oder sagen wir mal menstruierenden Menschen. Ich glaube, das ist besserer Begriff. Und das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich jetzt gerade sehe, wo wir Fortschritte machen, ist eigentlich wieder im Aufbau. Also das ist auch, weil ich da persönlich halt mit drin bin. Ich bin auch Referent für Studium und Lehre bei der Verfassung Studierenschaft. Das heißt, ich kümmere mich auch mit dem Arbeitskreis Studium und Lehre darum, dass Studium und Lehre wieder ein bisschen besser wird. Sehe ich, dass wir es besser schaffen, Fachschaften miteinander zu vernetzen und irgendwie wieder quasi es besser zu schaffen, die zu beraten und dann auch zu Schritten zum Beispiel, die problematisch bei ihnen sind, in die Öffentlichkeit auch zu tragen. Und gescheit zu eskalieren, sage ich mal so. Und da gibt es gerade auch eigentlich relativ gute Erfolge, auch mit Kampagnen von einigen Fachschaften. Beispielsweise die Informatikfachschaft hat jetzt hat eine Professur gefehlt für einen der Studiengänge, die halt wichtig ist, dass der Studiengang überhaupt existieren kann. Und die haben das dann öffentlich gemacht und dann ist es auch ganz schnell gegangen, dass das Rektorat darauf reagiert hat und da auch was mitgemacht hat. Aber davor haben sie 3 Monate ignoriert. Also
Ich habe eine Frage, was heißt gescheit eskalieren?
Gescheit eskalieren heißt, ich habe es schon öfters mitbekommen, dass Leute von einzelnen Fächern oder Fachschaften kommen und sagen, hey, kannst du da nicht was machen? Und ich nehme jetzt mal als fiktives Beispiel, sagen wir mal, wir hätten hier einen Studiengang, der hier nicht existiert. Keine Ahnung. Also ich sage, nehme mal mein eigenes Fach, nehme hier mal Informatik. Sag mal, die Informatikfachschaft kommt auf mich zu und sagt so, hey, wir haben hier ein Problem, wir wollen, dass ihr das jetzt im Senat eskaliert. Dann sage ich halt so, ja, nee, machen wir nicht, weil das Problem ist, ihr müsst erstmal auf eure Ebene das erstmal eskalieren und erstmal sagen, zum Beispiel zuerst ansprechen mit dem Studiendekan, beziehungsweise mit der verantwortlichen Person zuerst, dann auf der Studiendekansebene, Fachbereichs- oder Institutsebene dann weiter und dann in die Fakultät mit den Personen sprechen und sagen, was machen sie da oder was dass das Problem existiert. Dann kann man noch weitergehen und kann sich überlegen, also so hat die Informatik gemacht, eine Petition zu machen, beziehungsweise einen Brandbrief zu schreiben mit der Situation, Menschen aus dem Fach zu versammeln und da unterschreiben lassen, dann ans Rektorat schicken, intern, und dann danach kann man das dann veröffentlichen als Stellungnahme. Das ist jetzt so, das wäre so der, sage ich jetzt mal, der nette und faire Weg zur Eskalation. Man kann natürlich auch, wenn das sowieso ein Problem ist, das schon ganz lange irgendwie existiert und es allen bekannt ist und es nichts, also Studierende auch ignoriert werden, kann man auch direkt an die Öffentlichkeit gehen. Aber meistens ist halt wichtig, dass man nicht quasi gleich auf die höchste Ebene geht und dann direkt irgendwie groß eskaliert, sondern dass man die einzelnen Stufen durchgeht, weil dann wird man auch ernst genommen im Nachhinein.
Ich hätte jetzt noch mal eine Frage zurück zu eurer Veranstaltungsreihe. Und zwar, was sind denn so die Vorteile von Begrünung?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich ein bisschen zumindest jetzt mal eingearbeitet in Gebäudebegrünung. Darum wird es auch im ersten Vortrag am 7. Mai gehen, auf der Morgenstelle um 16 Uhr. Es gibt einerseits den Vorteil bei Gebäudebegrünung außen. Also Gebäudebegrünung an sich ist Außenfassade, Dachbegrünung und aber auch Innenbegrünung. Und der Vorteil bei Außenbegrünung ist eigentlich relativ klar, dass es hier runtersenkende Temperatur ist. Also alleine irgendwie auch die Umgebung, also der regionale Effekt, also auf der einen Seite, was irgendwie allen klar ist, ne, CO2 binden ist für den Klima, also ist für Klimaanpassung wichtig. Aber auf der anderen Seite ist halt auch der Punkt, man hat regional direkt einen Unterschied in der Lebensqualität, weil die Luft besser ist und weil die Temperatur sinkt. Der zweite Punkt ist, der halt nicht so oft auf dem Schirm ist, wo es gerade auch noch relativ viel Forschungsbedarf gibt, ist Innenbegrünung oder Innenraumbegrünung. Da gibt es, ich weiß nicht, ob ihr mal in der Westspitze wart, da gibt es irgendwie unten gibt's so einen großen Vertikalgarten drin. Und das macht die, also man merkt schon den großen Unterschied, ob man in so ein riesiges Gebäude reingeht und die Luft einatmet oder wenn man in so ein kleineres Gebäude geht und die Luft einatmet, wo dieser Vertikalgarten drin ist. Es ist tatsächlich eine frischere Luft. Und verbessert ein bisschen die Lebensqualität, denke ich, wenn man jeden Tag durch die Gebäude quasi durchgeht, in denen solche Vertikalgärten sind. Aber ansonsten muss ich auch da gestehen, und ich freue mich da eigentlich auch schon auf die Reihe. Ich bin da ein bisschen Laie, also ich bin fachfremd, also ich komme nicht aus der Biologie oder aus der Ökologie. Und ich freue mich eigentlich schon auf die Vorträge und vor allem auf die zwei Podiumsdiskussionen, die wir haben. Einmal über städtische Begrünung, einmal über die gesellschaftlichen Implikationen, weil ich glaube, dass ich da auch einiges nochmal mehr lernen werde, und ich glaube auch, zumindest erahne ich das, sage ich mal so, in die Richtung, dass viel auch an den Rahmenbedingungen einfach auch hängt, wie zurzeit einfach Städten auch gegeben wird, wie sich der städtische Raum weiterentwickelt.
Wann sind denn die ganzen Vorträge und die Podiumsdiskussionen, also und wie viele Veranstaltungen gibt es denn von dem?
Also wir haben 7 Veranstaltungen gerade geplant. 2 davon sind Podiumdiskussionen. Die sind über das ganze Sommersemester verteilt, bis auf eine Podiumsdiskussion, die ist im Anfang des Wintersemesters. Das wird aber auch die große gesellschaftliche Podiumsdiskussion sein. Und jetzt die ersten 3 Vorträge, also die ersten 2 sind nächste Woche, Mittwoch und Freitag. Mittwoch oben auf der Morgenstelle zur Gebäudebegrünung. Und Freitag am 9. Mai dann unten im Kupferbau um 18 Uhr. Da geht es dann um klimaresiliente Begrünung. Dann haben wir noch einen Vortrag in 3 Wochen, glaube ich, dann nochmal zur urbanen Begrünung, also städtische Begrünung. Und danach kommt dann auch genau, stimmt, danach im Juni noch ein Künstler tatsächlich, der zu Utopien des öffentlichen Raums was macht. Also der macht immer so Utopien von einzelnen Städten, zeichnet da quasi, wie sieht's denn aus, wenn man quasi die Autos aus so großen, vielleicht betonmäßigen Plätzen wegnimmt und da dann eine Utopie der Begrünung hinstellt. Wie könnte das aussehen, um einfach auch Denkanstöße zu geben. Und das ist super interessant, weil der wurde mir empfohlen von einer Person, die ich angefragt hatte, die nicht konnte. Und das Witzige ist aber, dass der einen Tag später in Tübingen eine Kunstausstellung tatsächlich hat, und zwar zu einer Tübinger Utopie. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, wir können ihn einladen und der kann uns dann auch was zu dieser Tübinger Utopie erzählen, die er jetzt gebaut hat. Ich bin auch gespannt, was es in die Richtung gibt. Und dann haben wir noch am 18. Juni haben wir dann die große Podiumsdiskussion zu städtischer Begrünung. Da freue ich mich schon. Da haben wir aus der Politik jemanden da. Dann sitzen hoffentlich von der Architektenkammer, also die Architektenvertretung von der Stadt Tübingen hoffentlich noch, und dann noch zwei Experten, die aus der Nähe kommen, die dazu forschen. Das wäre natürlich super. Und die letzte Veranstaltung, die wir dann noch im Sommersemester haben, ist dann noch eine internationale Perspektive von dem Menschen, der in Mexico City diese Vertikalgärten, diese großen, auf den Highways gebaut hat. Da bin ich auch gespannt, was er noch uns zu berichten hat.
Ist das konkrete Ziel von dieser Vorlesungsreihe denn die Begrünung der Morgenstelle oder der Unigebäude hier?
Nee, ist es nicht. Also der erste Vortrag, den haben wir zumindest so weit beworben, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen da vor allem auch Menschen von der Morgenstelle aus motivieren, hinzugehen, damit ein bisschen ein Input dabei, als ein bisschen Input zu sehen, um vielleicht diese Diskussion, diese Problematik wieder in den Vordergrund zu stellen und wieder ins Gedächtnis mitzunehmen. Aber nee, also eigentlich ist das gesamte Ziel davon, eigentlich sich erstmal eher zur Begrünung generell Gedanken zu machen und es als Impuls zu sehen, ist es eigentlich so, wie wir gerade in der Stadt leben oder wie städtisches Leben, wie wir das wahrnehmen, ist das Optimum, ist das die beste Welt, in der wir leben, oder können wir nicht noch was besser machen? Und vor allem dann im zweiten Punkt noch zu gucken, einfach ein bisschen genauer nochmal reinzugehen, neben dem, sag ich mal, also es gibt ja auch so irgendwie so ein bisschen Greenwashing-Idee, so von wegen, ja, wir machen da ein paar Blumen irgendwo hin oder ein bisschen Rasen hin und dann ist es ja gut, dann bringt es ja auch was. Und da habe ich jetzt auch mit einem, der einen Vortrag halt mit auch drüber gesprochen hat, auch gemeint, ja, das ist halt meistens die falsch verstandene Begrünung, weil Rasen, so habe ich es auch wahrgenommen, also mitbekommen, ist an sich eigentlich totes, also es ist quasi totes Grün. Also es ist nur ein bisschen besser als, marginal besser als Asphalt, aber ist im Prinzip auch, bringt nicht wirklich was. Und da halt zu schauen, so ein bisschen auch diese Common Misconceptions, die wir irgendwie auch haben, über Begrünung mal ein bisschen zu hinterfragen und zu schauen, ob das sinnvoll ist und was man da vielleicht nochmal sich überlegen muss, was besser wäre. Und aber auch diese Konflikte und Zielkonflikte so zu zeigen, weil klar kann ich jetzt hier sitzen und sagen, ja, ich finde, alles sollte besser begrünt werden und besser werden, aber es gibt ja auch einfach praktische Probleme, wo man einfach auch schauen muss, zum Beispiel Brandschutz, was bedeutet das brandschutztechnisch irgendwie, wenn ich jetzt irgendwo was Begrüntes, also eine Außenfassade begrüne, wüsste ich jetzt auch nicht, was das heißt. Und was heißt das in der Praxis mit Rahmenbedingungen, mit Bauverordnungen und allem drum und dran? Auf der technischen Seite, aber auch eben vor allem auf dieser Stadtseite, sage ich mal so, wie kann ich als Stadt überhaupt irgendwas begrünen, wenn es zum Beispiel diese Verordnungen gibt? Oder wie müsste man vielleicht auch gesellschaftlich sich Gedanken machen, sich in eine Richtung zu entwickeln oder die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es dann tatsächlich besser vorangeht?
Sind die Veranstaltungen nur für Studis oder für alle offen?
Also die sind extra für alle offen und werden wir jetzt auch demnächst für alle auch nochmal explizit bewerben, weil es soll halt wirklich so ein bisschen aus allen, von allen, sage ich mal, ein bisschen, also alle sollen davon profitieren können. Wir werden auch die Veranstaltungsreihe, soweit es geht und soweit halt die Dozierenden einverstanden sind, aufnehmen und im Nachhinein nochmal nachbearbeiten, damit wir da möglichst und auch so, sag ich mal, kuratieren oder kollagieren, dass wir dann am Ende eine gut verständliche Reihe haben mit einzelnen Artikeln dazu, und den Videos und vielleicht auch ein paar aussagekräftigen Kurzclips, die wir vielleicht dann auch auf Instagram oder auf Reels oder sowas posten können, damit klar verständlich ist, um was es eigentlich geht. Und es auch im Nachhinein noch, wenn jetzt, keine Ahnung, in 3 Jahren oder 4 Jahren Leute noch Interesse an Begrünung wieder haben, die Inhalte einfach zugänglich sind.
Meine nächste Frage an dich ist es, gab es Herausforderungen bei der Organisation von der ganzen Concrete Utopia?
Wir haben tatsächlich einige Herausforderungen gehabt. Also man denkt sich ja so ein bisschen, wenn man Vorträge organisiert oder irgendwie so eine Vortragsreihe, ja, dann schreibt man halt so einen Menschen an, den man cool findet, und dann antwortet der, und dann guckt man, wie es Honorar ist, dann schaut man irgendwie Übernachtungen und bucht den Hörsaal, und dann passt das alles. Ja, also ich glaube, die größte Herausforderung, die man generell bei so Vorträgen und Vortragsreihe so ein bisschen hat, ist die Zeitplanung, weil man selbst natürlich gerne diese Mail schreibt und dann abschickt, und dann wartet man aber halt eine ganze Weile, bis man überhaupt eine Antwort bekommt, wenn man eine Antwort bekommt. Und es ist oft so ein bisschen, also man fühlt sich so ein bisschen in der Position, wo man so, sag ich mal, dieser Nagger ist, der immer irgendwelche Leute dann anschreibt und nervt und dann sagt so, ja, jetzt antworte bitte mal. Und ganz oft ist beispielsweise bei mir die Erfahrung, dass die Leute entweder sofort geantwortet haben und dann direkt irgendwie gesagt haben, ja, passt, oder hier oder dort oder jenes, oder sofort geantwortet haben und gesagt haben, nee, geht bei mir nicht. Oder aber der andere Punkt, der halt auch öfters jetzt aufkam, erstmal 2 Wochen keine Mail bekommen, weil es entweder untergegangen ist oder weil man es vielleicht mal kurz drauf geguckt hat und dann gesagt hat, ah, okay, das ist ja erst noch, da kümmere ich mich irgendwann später mal drum. Und dann muss man halt nochmal anfragen und kriegt dann meistens erst 2 Wochen später entweder die Absage oder aber hoffentlich eine Zusage, oder man wird irgendwie nochmal vertröstet ein bisschen. Und das ist für Vorträge ist es ganz okay gewesen. Also ich glaube, für den ersten Vortrag jetzt habe ich 5 verschiedene Leute angefragt. Das waren, glaube ich, 1,5 Monate nur Suche nach einem Referenten. Es gab Vorträge, die sich einfach so ergeben haben. Gerade beim Plan von Podiumsdiskussionen ist es noch schwieriger, weil bei der Podiumsdiskussion hat man halt das Problem, dass man meistens 4, 5 Leute irgendwie auf einen Termin irgendwie bringen muss. Und da ist es halt so, dass die, dass da jetzt aber auch witzigerweise Vorträge draus entstanden sind. Wir haben jetzt 2 zusätzliche Vorträge bekommen, einfach nur, weil die Leute gesagt haben, ja, cooles Thema, bei der Podiumsdiskussion kann ich aber leider nicht kommen, bin da nicht in der Nähe oder so, aber ich mache euch gerne einen Vortrag for free oder so. Also das ist halt auch cool irgendwie, was dann entsteht. Aber es ist natürlich irgendwie mit der Podiumsdiskussion schon ziemlich schwierig. Also ich merke es gerade auch, also es füllt sich langsam mehr und es wird wahrscheinlich, also es wird sehr wahrscheinlich auch die Podiumsdiskussion gut stattfinden können. Aber es ist trotzdem schon ein Prozess, der sich über einige Monate irgendwie hinzieht, bis man dann wirklich konkret alle Leute voll hat.
Nach welchen Kriterien habt ihr denn die Leute, die ihr jetzt zum Beispiel zur Podiumsdiskussion oder für die Vorträge eingeladen habt, ausgewählt?
Also wir haben für uns in der Gruppe gesagt, okay, wir wollen ja diese Begründungsreihe machen und wir wollen die irgendwie schon ein bisschen divers aufstellen und nicht nur irgendwie zu einem Thema Begründung machen, und haben uns dann gedacht, okay, was für eine Art von Slots wollen wir irgendwie haben, was so irgendwie an Themeninhalten passen sollte. Da sind wir ganz klar irgendwie gewesen, hatten wir gesagt, Gebäudebegrünung, städtische Begrünung. Dann hatten wir noch irgendwie, wollten wir noch praktische Begrünung, den Slot konnten wir leider nicht füllen. Aber praktische Begrünung wollten wir, dann wollten wir noch internationale Perspektiven oder auch feministische Perspektiven auf Begrünung. Was auch so, genau, das ist auch noch eine Herausforderung gewesen, paritätisch besetzen oder im Prinzip auch Frauen zu finden, die die gerade mit Begrünung viel irgendwie zu tun haben, weil es gar nicht so einfach ist, weil die alle sehr gefragt sind, sage ich mal so. Und es schon irgendwie ein Feld ist, das jetzt mehr auch glücklicherweise, finde ich, in die Öffentlichkeit kommt. Und da irgendwie das schon irgendwie zu balancen, dass wir zum Beispiel eine Podiumsdiskussion am Ende nicht nur mit Männern haben, ist halt schon ein bisschen schwierig gewesen. Aber eine Kriterien nochmal auszusuchen, genau, also wir hatten so Slots, inhaltliche Slots erstmal für die Vorträge, haben danach Leute ausgesucht und dann haben wir uns noch gesagt, okay, wir wollen eine Podiumsdiskussion machen, und bei den Podiumsdiskussionen ist uns natürlich wichtig, dass sie spannend ist. Also wir wollen nicht irgendwie am Ende nur Leute haben, die sich irgendwie zunicken und sagen, ja, genau, das ist das Problem, so muss das sein. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht irgendwie eine, klar, also wir wollen jetzt nicht nur irgendwie die Clickbait-Podiumsdiskussion haben am Ende, wo man dann sagt, so ja, wir haben einen Klimaleugner hier sitzen, der alles leugnet oder so, das wollen wir natürlich auch nicht haben. Also haben wir da verschiedene Perspektiven versucht einzubinden. Gerade für die städtische Begrünung, da wollten wir eben zum Beispiel dann eben eine Sichtweise aus der Politik haben, also Landespolitik, eine Sichtweise aus der Stadt, von der Stadt aus, eine Sichtweise von der Architektenkammer, wie es denn die Architekten selbst sehen, und dann noch eine Sichtweise aus der Forschung und nochmal aus einem zivilgesellschaftlichen Engagement, einfach um so ein bisschen eine Breite von Perspektiven abzudecken, damit da auch wirklich ein spannender und hoffentlich auch erkenntnisreicher Diskurs draus gewonnen wird.
Wie sah das mit der Finanzierung der Veranstaltungen aus?
Also Finanzierung sind wir gerade noch dabei, also noch ist ist noch vieles nicht genehmigt, aber wir hoffen natürlich auf eine Finanzierung durch den Studierendenrat, weil also durch die Studierendenschaft, weil wir natürlich als studentische Hochschulgruppe stark darauf angewiesen sind, auch wenn wir studentische Veranstaltungen machen, dass wir auch eine Förderung bekommen in irgendeiner Art und Weise und wir wenig Eigenbudget haben. Was wir auch geschafft haben, ist, dass wir vom Universitätsbund gefördert werden. Das haben wir geschafft, weil wir halt mit dem dem Kompetenzzentrum für nachhaltige Entwicklung überzeugen konnten, dass unsere Veranstaltung cool ist. Und wir mit denen vor allem gemeinsam, und das ist so die, also ist wirklich die große Idee, wir wollen wirklich, dass diese Podiumdiskussionen spannend werden und auch möglichst vielen Menschen was bringt, um die Debatte nachvollziehen zu können. Und deswegen wollen wir da eine inhaltliche Unterstützung vom Kompetenzzentrum für nachhaltige Entwicklung, was sie auch zugesagt haben, und sind gerade jetzt auch in Gesprächen mit dem Medienkompetenzzentrum der Universität Tübingen, ob die uns auch unterstützen können, damit wir da auch gute und qualitative Aufnahmen machen können, Aufzeichnungen von den Podiumsdiskussionen und auch eine gescheite Moderation hinbekommen, weil bis jetzt ist der Plan, dass ich moderiere, und da wäre es natürlich gut, wenn man sich nochmal dementsprechend darauf vorbereitet und nicht am Ende da sitzt und das schade wäre um die Zeit, sage ich mal so. Genau, und Universitätsbund hat uns auch gefördert deswegen, weil wir dann mit dem Kompetenzzentrum für nachhaltige Entwicklung zusammenarbeiten und die Idee überzeugend fanden.
Das klingt nach ziemlich viel, was es da zu organisieren gibt. Wie groß ist denn das Team, was sich gerade damit beschäftigt, diese verschiedenen Vorträge vorzubereiten?
Also wir sind gerade 5 bis 6 Leute, und von der Organisation der Vorträge zu der Planung mit der Förderung und so weiter, da bin ich drin, also da bin ich wahrscheinlich hauptverantwortlich drin, also gerade die Vorträge und Förderung und welche Leute spreche ich für was an, hat man halt, es gibt halt diesen Vorteil, wenn man irgendwie in der Hochschulpolitik ein bisschen aktiv ist, dann kennen einen die Leute und man kennt auch die Leute, wo man sich dran wenden kann für verschiedene Projekte. Das ist auch ein Vorteil. Es ist natürlich auch ein Nachteil, weil man die davor nicht kennt und man nicht weiß, wen man für was anspricht. Das wäre auch einfach so, sag ich mal, auch schön, wenn man, für andere studentische Hochschulgruppen, die jetzt vielleicht nicht irgendwie vernetzt sind im Senat oder irgendwo, weil sie nicht aktiv sind in der Hochschulpolitik, dass man die entsprechenden Stellen vielleicht auch irgendwie nochmal bewerben könnte von Seiten der Universität, damit man einfach weiß, an wen man sich für welche Projekte wenden kann. Aber was andere gerade machen, wo ich echt dankbar bin, sind auch Design, gerade Designarbeit, Öffentlichkeitsarbeit auch in die Richtung, weil das halt schon auch so mit Design einfach Thema ist. Man kann nicht alles, und ich weiß, ich kann Design nicht so gut, und da freue ich mich einfach, dass ich da auch Rückhalt habe. Und was wir auch immer machen ist, wir sprechen immer miteinander ab, entsprechende Mails, Anfragen und so weiter, ob das ins Konzept passt oder nicht reinpasst.
Mhm. Jetzt gerade, du hast davon gesprochen, dass du zum Beispiel nicht so gut designen kannst. Das ist ja auch wichtig, dass die Leute aus der Grünen Hochschulgruppe aus verschiedenen Bereichen kommen und verschiedene Kompetenzen sich vereinigen. Kannst du mal ein paar Studiengänge nennen, aus denen so die Teilnehmer vom GHG kommen?
Also eine Person kommt aus der Skandinavistik bzw. internationalen Literatur. Eine Person kommt aus der Archäologie. Eine andere Person kommt aus ich glaube, es war Physik oder Geo-Umweltwissenschaften. Ich glaube, es war eher Physik. Ich glaube, es war Physik, das ich lernt. Und eine andere Person kommt aus Informatik und ich komme ja aus Kognitionswissenschaft ursprünglich. Also, ja, wir haben es ein bisschen gestreut. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Und eine Sache, die ich zumindest immer merke, ist so, es gibt so ein paar fachspezifische Kompetenzen, die halt irgendwie Unterschiede da sind. Aber am Ende ist es dann doch so, dass dass es irgendwie schon ein bisschen unabhängig davon ist, was man dann in so einem Projekt einbringen kann vom Studiengang, weil jede und jeder hat ja irgendwie einen anderen Background und so andere Vorlieben und Hobbys und Interessen, und da merkt man eigentlich auch, was die Personen richtig gut können und was nicht so gut können. Und ich sage auch, ich bin auch immer eine Person, wenn ich was nicht kann, dann bin ich eigentlich immer freue ich mich eigentlich immer gerne auf die Herausforderung, irgendwie auch was mit anzunehmen, um dann noch was besser zu können und besser zu lernen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Geist bei uns, der in der Grünen Hochschulgruppe so drin ist.
Ich habe noch eine Frage zur Inklusion und halt andere mit einzubeziehen. Also wie ist es mit Studierenden, die jetzt nicht, also jetzt weniger direkt politische Erfahrung haben? Wie bezieht ihr die mit ein, wenn jetzt, du hast ja vorhin schon was gesagt, so, dass sie dann ihre Projekte finden, aber wenn die jetzt bei euch mitmachen wollen würden, wie würden die euch finden?
Also wir haben immer ein regelmäßiges Treffen. Das Problem ist jetzt leider, dass wir gerade noch die Umfrage machen müssen, aber wir werden den bald mal auf unserem Instagram nochmal aktualisieren und auf unserer Website, also sind so die zwei Hauptkommunikationskanäle, die wir haben. Also die Sache ist halt bei uns so, wir haben schon in der Vergangenheit relativ viel gemacht. Es ist gerade ein bisschen dünner, sag ich mal so, von der Besetzung, weil wir auch mal mehr waren. Aber generell ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch mit neuen Menschen und mit einbeziehen, ist eigentlich immer so, man kann so ein bisschen anbieten, gab es schon alles, was könnte man machen. Und wenn eine Person eine Idee hat, bin ich auch immer super gern bereit, mit Leuten irgendwie Möglichkeiten auszuloten, wie wir die irgendwie verwirklichen können und was wir machen können. Und konkret zum Beispiel, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was jetzt gerade ein bisschen runterfällt, ist, wir machen immer jedes Semester einen Kleidertausch im Clubhaus. Oder wir hatten jetzt auch mal in der Vergangenheit einen Gemeinschaftsgarten hinterm Clubhaus, den wir gepflegt haben. Das war auch eigentlich ganz nett. Und haben auch schon mit anderen Initiativen auch zusammengearbeitet zu verschiedenen Themen. Aber das Problem ist halt so ein bisschen immer, man braucht halt irgendwie wir sind gerade so ein bisschen weniger besetzt. Und wenn jetzt irgendwie eine neue Person kommen würde, würde ich halt sagen, so, ja, okay, was sind so ein bisschen deine Interessen? Schau, das haben wir in der Vergangenheit mal gemacht. Das könntest du machen, musst du aber nicht. Und wenn du irgendwie eine eigene Idee hast oder so, das ist so exemplarisch, was wir mal gemacht haben, das ist exemplarisch, was wir machen könnten im Prinzip. Und dann so ein bisschen an die Hand nehmen und so ein bisschen auch dann die Kontakte weitergeben und so ein bisschen mithelfen, finde ich dann schon auch wichtig.
Wo gibt es in der Uni oder an der Uni noch Probleme bezüglich Nachhaltigkeit und vielleicht auch Umweltschutz? Also wo seht ihr dann noch Baustellen?
Also ich glaube, eine große Baustelle ist Rasen. Also wir haben die Beobachtung gemacht, dass zum Beispiel bei der neuen Aula mittags der Rasen gegossen wird in der brennenden Sonne und dann abends halt irgendwie nicht. Und dann wird der Rasen halt schön gelb, sage ich mal so. So eine Sache. Die andere Sache ist, ich weiß nicht, ob das ein Uni-Ding ist gerade, da bin ich überfragt, oder ob das ein Landesding ist, aber ich glaube auch diese Ordnung irgendwie, dass man immer strikt irgendwie so 1-2 Millimeter irgendwie Rasen haben muss bei Begrünung, ist glaube ich so eine Regelung, die ist eine Landesregelung, die halt auch irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Also müsste man sich vielleicht auch nochmal überlegen, ob das vielleicht nochmal eine andere Möglichkeit ist, was man machen kann. Und ich glaube, also das Große, was man wirklich direkt machen könnte, ist glaube ich tatsächlich Innenraumbegrünung und gucken, ob man bei den Außenfassaden was machen kann und dann nochmal mehr Ruheplätze, also mehr grünere Plätze irgendwie schaffen kann. Weil das ist eigentlich gar nicht so viel Aufwand, würde ich jetzt mal als Laie so behaupten, das direkt umzusetzen. Nur müsste man die natürlich gießen oder irgendwie einen Automatismus finden. Da gibt es ja auch irgendwelche Möglichkeiten, wo man dann so eine automatisierte Gießanlage irgendwie hat, die dann immer Wasser verteilt, alle 8 Stunden oder so.
Wenn man jetzt noch weitere Ideen hätte, wie man die Uni weiter grün oder noch grüner oder nachhaltiger gestalten kann, gibt es sowas wie einen Briefkasten, wo ich meine Ideen einwerfen kann, oder an wen kann ich mich wenden?
Also an der Universität, glaube ich, wer da wirklich aktiv ist, ist das Kompetenzzentrum Nachhaltige Entwicklung oder Nachhaltigkeit. Die haben eigentlich super viele Ideen und sind immer super offen für Ideen. Wenn man jetzt quasi direkt an der Uni an einer bestimmten Stelle es machen möchte. Nur sind die leider auch unterbesetzt. Das ist das andere. Ich glaube, die beste Idee, wenn man wirklich eine Idee irgendwie in der Tat umgesetzt sehen möchte, so ein bisschen, ist, wenn man sich an die Initiativen irgendwie wendet, die da was machen. generell zur Begrünung. Das ist zum Beispiel die Bunte Wiese, macht da Sachen. Kompetenzzentrum macht da Sachen, wir machen da ja auch Sachen. Und dass man schaut, dass man irgendwie gemeinsam an diesen Dingen weiterarbeitet und gemeinsam irgendwie versucht, die Uni in eine Richtung zu bewegen. Weil ich glaube, wenn man da als einzelne Institution kommt oder und dann irgendwas versucht zu verändern, wird das immer ein bisschen schwieriger, als wenn man irgendwie gemeinsam da einen Strang zieht. Aber ansonsten, ich meine, wenn es irgendwie eine Studie, also auch vom Studie irgendwie generell die Idee irgendwie reinbringen, kann man die uns auch einfach zum Beispiel per Mail schicken, also info@ghg-tübingen.de. Das ist auch super easy machbar.
Wie offen würdest du sagen, ist da die Uni gegenüber solchen Ideen oder welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Ja, meiner Meinung nach ist die Uni da nicht so offen. Also ich glaube tatsächlich so ein bisschen, dass die Uni so ein schwieriges Verhältnis hat mit dem direkten strukturellen Umsetzen von Maßnahmen. Es gibt da immer so irgendwelche, also es gibt über das KNE, glaube ich, es gibt da so einen Beirat, die haben auch immer Ideen, die sie quasi auch dem Rektorat vorschlagen. Ich weiß jetzt, ich bin da nicht drin, ich habe nur gehört, dass es da wohl manchmal Probleme, also dass da halt viele Vorschläge einfach auch abgelehnt werden aus irgendwelchen Gründen, vielleicht auch Geldgründen einfach, weil sie nicht umsetzbar sind, weiß ich gar nicht genau, was es ist. Aber ich glaube jetzt mit dem neuen Prorektor, der jetzt gewählt wurde, Samuel Wagner für nachhaltige Entwicklung, hat sich da einiges nochmal geändert und tut sich auch einiges. Ich glaube, der ist sehr, sehr offen, das stimmt, das ist auch eine gute Stelle eigentlich, um sich dran zu wenden mit Ideen. Der ist sehr offen für ökologische und nachhaltige Projekte an der Universität und mit dem kann man sicher einen netten Kaffee, glaube ich, mal trinken und über Ideen sprechen.
Hast du persönlich eine so besondere Erfahrung gehabt, die irgendwie dich motiviert hat, weiterzumachen?
Kurze Nachfrage, weitermachen mit was?
Also bei dem GHG halt dabei zu sein und einfach weiter motiviert mitzuarbeiten.
Ja, also genau, meine Motivation, meine selbst ist gar nicht mal unbedingt aus dem ökologischen Aspekt raus oder Nachhaltigkeitsaspekt, sondern ich bin halt in der Fachschaft Kognitionswissenschaft davor gewesen. Ich war in der Studienkommission. Das ist so eine Kommission, die guckt halt immer, ob die Lehre quasi gut läuft und evaluiert das immer wieder. Und dann wird da halt beraten, was kann man anders machen, was sollte man besser machen und so weiter. Und mir ist aufgefallen, nachdem ich ein bisschen auch in der Hochschulpolitik drin ist, dass echt irgendwie viel in Richtung Studium und Lehre so ein bisschen, also einfach schlecht ist und wirklich unbedingt verbessert werden müsste. Und das ist so ein Drive für mich gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte, dass sich da wirklich was konkret verändert. Ich will, dass sich für viele Studierende das einfach verbessert, weil es halt auch einige Studiengänge gibt, wo es wirklich nicht gut läuft. Also nicht meiner, aber es gibt halt andere Studiengänge, die gehen halt gar nicht. Die sind wirklich, wirklich schwierig zu studieren. Also studierbar, das heißt so quasi, die Qualität passt entweder nicht vom Studiengang, dass das was drin ist, oder aber man kriegt es auch nicht in der Regelstudienzeit, also so plus 2 Semester ist so immer die Studierbarkeitsgrenze, also meistens in 8 Semestern bei einem Bachelor kriegt man nicht hin, und das ist halt schon ein Problem, weil ich meine, Menschen gehen ja zum Studieren, damit sie auch, also klar, auch in persönlicher Weiterbildung und so weiter, aber man möchte am Ende ja auch irgendwann einen Abschluss haben.
Ich meinte jetzt eigentlich eher so Erfolge vielleicht auch, die du hattest. Also quasi, was dich so besonders motiviert, aber...
Ja, ja, voll. Also das kann ich voll verstehen. Also so ein paar Erfolge, die ich hatte, so kleine Erfolge, waren ganz viele. Auf lokaler Ebene habe ich das gemacht. Also wir haben mal, bei uns gab es mal ein Modul zum Teamprojekt, heißt es. Das ist irgendwie, da guckt man halt... geht man halt die Teams zusammen und macht dann so ein Programmierprojekt oder ein Psychologieprojekt und dann macht man das fertig. Und da ist zum Beispiel das Problem immer gewesen früher, dass man das nicht evaluieren konnte, weil die Gruppengröße irgendwie nicht über größer ist als 6. Und dann heißt es, man kann keine Anonymität gewährleisten der Studis und dann darf man diese Umfragen nicht durchführen. Und ich fand das dumm, weil ich halt gedacht habe, also dann können wir ja nie irgendwie feststellen, ob es jetzt schlecht läuft oder nicht. Und habe dann halt gesagt, okay, dann lass uns doch lieber immerhin eine ganze Umfrage machen über alle Teamprojekte hinweg. Und dann gibt es da immer noch irgendwie eine Varianz, aber wir können immerhin so ein bisschen sehen, wo die Tendenz liegt. Und das hat gut funktioniert. Wir haben den Fragebogen ausgearbeitet und der wurde dann auch angenommen. Und der wird jetzt auch immer benutzt. Das ist eigentlich ganz cool gewesen. Aber auch so einzelne andere Dinge, also auf zentraler Ebene, so im Stura-Ebene, wo ich einfach sage, es läuft einfach. Also einer der Punkte, der mich wirklich motiviert, ist Arbeitskreis Studium und Lehre, wo wir halt richtig gut Leute haben, die wirklich ein Interesse dran haben, dass sich was ändert. Und man merkt halt einfach, hey, man ist, kämpft nicht alleine irgendwie gegen eine Front oder so, sondern wir ziehen da irgendwie alle an einem Strang und versuchen, die Uni einfach besser zu machen. Und auch auf der anderen Seite, es gibt von der Uni auch einige Leute, die wirklich Interesse haben, dass es mit der Lehre hier wirklich besser läuft insgesamt. Und es ist schon so ein bisschen so ein Gefühl der Zuversicht, wo man einfach auch sagt, hey, vielleicht schaffen wir es nicht in einem Jahr, aber vielleicht schaffen wir es ja in 2 oder 3 Jahren, dass dann sich tatsächlich mal wieder was strukturell verändert.
Mich würde noch interessieren, du hast vorhin, wenn wir gerade bei Erfolgen sind, auch davon gesprochen, dass ihr es geschafft habt, dass sich die einzelnen Fachschaften mehr austauschen. Mich würde interessieren, wie habt ihr das geschafft? Gibt es da jetzt irgendwie ein monatliches Treffen oder wo kommen diese Fachschaften zusammen?
Also die Fachschaften generell organisieren sich auch über die Fachschaftsvollversammlung, also ihre eigene Hochschulgruppe. Aber natürlich sind nicht immer alle Fachschaften da dabei. Und unsere Aufgabe war halt immer so, als Organisation für Studium und Lehre, haben wir uns selbstverständlich gemacht, ja, wir brauchen nochmal einen besonderen Zugang zu denen, weil die ja auch Fachvertretungen in ihren eigenen Fächern quasi sind für die Studis. Und wir wissen müssen, was bei denen abgeht. Wir haben jetzt versucht, nach und nach quasi immer Impulse zu setzen, dass wir quasi eher als Beratungsinstitution auch ein bisschen wahrgenommen werden, dass Leute sich an uns wenden können, wenn irgendwo Probleme mit Studium und Lehre einfach passieren, damit wir denen auch Tipps geben können, was sie machen können, aber auch andersrum wir auch einfach mal so ein bisschen als Schutz auch für sie nachfragen können. Weil es ist halt ganz oft so, wenn man ein Institut hat oder einen Fachbereich, wo, sag ich mal, die Führungsposition dort besetzen von Menschen, die menschlich schwierig sind, dann will man nicht auch noch dort studieren, sage ich mal so. Und dann macht es einfach Sinn, dass man selbst da nochmal nachfragt und das dann irgendwie einen anderen Grund nimmt, sage ich mal so, oder einen anderen Punkt, wo man sagt, ja, wir haben gehört, dass das und das oder so hier ist. Das ist das eine, was passiert ist, und das andere ist, wir haben so eine Beteiligungsgruppe gemacht zu einem Problem für Studium und Lehre, haben da die Leute mal zusammengeholt. Da war ein super nettes Gespräch. Wir haben es auch kurzweilig halten können, also irgendwie so 2 Stunden. Und das hat die Leute eigentlich, hat den Leuten was gebracht. Das haben wir auch in den Feedbacks mitbekommen. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, so, okay, wir wollen jetzt jedes Semester eine dieser Beteiligungsgruppen machen. Mit dem Ziel, dass wir irgendwann, dass es irgendwann nicht mehr so, nur zu einzelnen Themen irgendwie ist, sondern dass wir dann irgendwann wirklich nur noch so ein Fachschaftsvernetzungstreffen jedes Semester mal haben, um da einfach mal alles so auf den Tisch zu bringen, was es gerade an Problemen gibt.
Gibt es noch irgendetwas, was du jetzt am Ende sagen willst? Du kannst auch gerne noch mal Werbung machen für die Veranstaltungsreihe. Also irgendetwas, was du noch loswerden willst.
Ja, also ich finde die Veranstaltungsreihe cool. Das ist eine. Aber ich denke, die interessantesten Vorträge so für Leute, die sich ein bisschen politisch in dem Thema interessieren, wird der zweite sein, zur klimaresilienten Begrünung am 9. Mai. Die Podiumsdiskussion, die zwei, das Programm könnt ihr auch auf der Website sehen bei uns. Das wird jetzt bald freigeschaltet unter gag-tübingen.de. Und ansonsten gibt es eigentlich auch, also die anderen Impulsvorträge sind eigentlich auch nochmal sehr nett anzuschauen. Genau.
Okay, dann würden wir uns sehr für das Interview bedanken. Genau, das war das Radio Wüstewelle und wir sind hier im Lokalmagazin und zu hören für euch waren heute im Studio
Kai
und Hanna und Heli und wir waren hier mit
Linus. Super.